Oh, I like the freedom. If I want to have a drink at 10 in the morning, I can. If I want to go outside and shoot guns or light fireworks, it's not a problem. My dog runs free. I don't worry about time frames and rush hours and appointments. It's pretty easy.
Für Matt, den wir da gerade gehört haben, ist das der Inbegriff von Freiheit. Er kann seinen Hund frei laufen lassen, er könnte morgens um 10 einen Drink nehmen oder einfach ein Feuerwerk zünden. Niemand, wirklich niemand, wird ihn stören. Er kann tun, was er will. Denn der Ort, an dem er lebt, ist seit mehr als 100 Jahren verlassen. Matt findet es perfekt in seiner Ghost Town in Nevada. Direkt überrollt von Menschenmassen werden wir heute nicht in den Radioreisen, im Gegenteil. Menschenleere Geisterstädte besuchen wir, ein dünn besiedeltes Tal in Andalusien und eins in der Schweiz, das gerade viel versucht, um wieder ein paar mehr Menschen anzulocken. Es wird ruhig und entspannt heute, mit viel Natur und mit besonderen Menschen, die anders leben als die meisten. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Unser erstes Ziel ist ein Schweizer Tal, das stark unter Abwanderung leidet, obwohl es wirklich viel zu bieten hat. Eine Laune der Natur sozusagen, dass die nächste größere Stadt so weit weg ist. Eine dieser größeren Städte der Schweiz, die die Leute aus den Bergen absaugt, das wäre Genf. Von dort kommt die Band Cade Bostani. Ein seltsamer Name, und das liegt daran, dass die Band behauptet, eben doch nicht aus Genf, sondern aus der Republik Cade Bostan zu stammen. Und diese Republik, die hat offensichtlich sogar ein Weltraumprogramm. Jedenfalls bringt uns Cade Bostani jetzt an den allereinsamsten Ort, auf den Mond. Take me to the moon. Tell me where you wanna go, somewhere I can find you. Take Me to the Moon, Musik aus der Schweiz. Ein bisschen wie auf dem Mond habe ich mich in der Schweiz auch mal gefühlt, als ich nämlich mitten im Winter im Oberengadin an einem Bahnhof namens Alp Grüm aus der Rätischen Bahn ausgestiegen bin, kurz nach dem Berniner Pass. Weiter durfte ich nämlich nicht fahren mit meinem zum Bahnausflug missbrauchten Skipass. Das legendäre Buffet Grüm, das Restaurant am Bahnhof, war allerdings geschlossen. Und wie ich da so ganz alleine am Bahnhof auf 2103 Metern Höhe stehe, da dämmert mir irgendwann, dass zu diesem Bahnhof keine Straße führt, also gar keine. Was also, wenn der Gegenzug, der mich zurück ins Warme bringt, wenn der doch nicht kommt? Muss ich auf der Alp Grüm erfrieren, unerreichbar für jedes Rettungsfahrzeug? Aber nein, auf die Schweizer Bahn ist ja Gott sei Dank Verlass. Von diesem wirklich einsamen Bahnhof hat man jedenfalls einen fantastischen und unerwarteten Blick nach unten, Richtung Süden, auf einen See und dann Richtung Italien. Dieses Tal ist das Val Poschiavo. Dass es so heißt, das ist mir erst bei der Geschichte klar geworden, die wir gleich hören. Das Val Poschiavo ist verkehrstechnisch ausgesprochen abgelegen, auch wenn die Rätische Bahn dort seit 1910 durchfährt, in abenteuerlichen Kehren und sehr langsam von meiner Alp Grüm runter. Der südöstlichste Teil Graubündens leidet unter Menschenmangel. Der Tourismus trägt gerade dazu bei, es wieder zu beleben, hat Leonie Timm rausgefunden.
Poschiavo, im italienischsprachigen Teil des Schweizer Kantons Graubünden. Ein idyllisches Bergdorf mit Palazzi im Renaissance-Stil Brunnen mit Bergwasser und Barock- und Renaissance-Gebäuden.
Abwanderung ist sicher unsere allergrößte Herausforderung. Da sind wir nicht die Einzigen. Das Problem gibt es in vielen peripheren Bergtälern. Wir sind super peripher, von daher die Gefahr der Abwanderung ist noch viel größer, weil es halt schon einen großen Reiz hat für die Jungen, die weggehen, wenn sie dann mal in Chur oder in Zürich sind, kommen nicht so leicht zurück.
Erklärt Kaspar Howald vom Tourismusverband die Challenge des idyllischen Tals Puschlaf oder Valposchiavo, wie es auf Italienisch heißt. Super peripher, aber was bedeutet das? Im Norden liegen die Berniner Gletscher auf rund 4000 Metern mit ihrem ewigen Eis. Im Süden des Tals, an der Grenze zu Italien, blühen Obstgärten und Palmen. Hier wachsen die berühmten Schweizer Bergkräuter auf einer Höhe von nur 500 Metern. Tausende Höhenmeter Unterschied in nur 25 Kilometern. Zur nächsten Stadt fährt man 1 bis 2 Stunden mit dem Auto. Nach Zürich 4 bis 5 Stunden mit dem Zug, inklusive 3 bis 4 Mal umsteigen.
Der Tourismus hat im Prinzip da 2 wichtige Rollen zu spielen. Das eine ist schlicht und einfach eben Geld reinzubringen, ist klar. Und das zweite ist auch Tourismus, wenn das gut gemacht wird, und wir hoffen, dass wir es hier gut machen, dann tendiert Tourismus dazu, grundsätzlich die Lebensqualität der Leute zu erhöhen.
Das schauen wir uns an, wie das Leben ins Tal zurückgekehrt ist, auch dank des Tourismus. Wir, das sind unsere Schweizer Freunde Laura und Claudio mit ihrem 1-jährigen Sohn Elia, mein Freund und ich. Zuerst besuchen wir Maria Grazia, die Kräuterfrau im Tal, die gerade ihr großes Event, das Kräuterfestival, vorbereitet. Sie habe 2 ihrer Leidenschaften miteinander verbunden, erzählt die quirlige Frau mit den freundlichen braunen Augen. Ihre Leidenschaft für Kräuter und ihre Leidenschaft zu kochen. Jetzt steht sie gemeinsam mit 6 anderen Frauen in ihrer Küche und zerkleinert kiloweise Kräuter. Es riecht nach Achillea millefolium, ein lakritzartiger Geruch der Schafgarbe, nach Brennnesseln und Zitronenmelisse. Wochenlang bereiten sie hier das Kräuterfestival vor. Dabei arbeiten alle ehrenamtlich, um den Menschen, die das Festival besuchen, die Qualität und Vielfalt ihrer Bergkräuter zu zeigen, erklärt Maria Grazia.
Mi interessa la qualità che venga gente che lo facciamo per far conoscere un mondo che è la natura, che quello che siamo.
Sie alle seien mit der Natur verbunden, sagt sie. Maria Grazia möchte den Menschen bewusst machen, dass wir alle mehr Respekt vor der Natur haben sollten. Dass es Zeit für eine Veränderung ist. Deswegen organisiert sie das Kräuterfestival. Mit Konferenz, Essen, Musik, Party und Kinderunterhaltung. Viele Leute aus dem Tal sind für die Feier an diesem Wochenende eingebunden. Es wird ein großes Event und es ist nicht unbedingt wenig zu tun. Aber aufgeregt ist Maria Grazia nicht. Dank der Menschen, die ihr helfen. Zumindest könne sie nachts noch schlafen. Und damit lassen wir ihr wieder ihre Ruhe im Organisationstrubel. Bis wir uns auf dem Festival in 4 Tagen wiedersehen, erkunden wir weiter das Tal.
Folgt der Regio nach Pontresina, St. Moritz. Fahrplanmäßige Abfahrt 9:37 Uhr.
Mit dem Zug, der klassisch roten rätischen Bahn, die sich mal schnurstracks, mal kreisend die Berge entlang und hinaufschraubt. Am Lago di Poschiavo, dem See des Tals, steigen wir aus. Hier starten wir den Aufstieg zu San Remo, einer Alp auf 1800 Metern.
In welche Richtung fahren wir dann? Ja.
Eine kurze Strecke geht es mit dem Auto den Berg hinauf, den Rest wandern wir. Der Weg lohnt sich. Nach schattigen Forstwanderwegen erreichen wir die Alp mit ihren grünen Wiesen, gepunktet von gelben Butterblumen. Am Horizont eine Schafherde vor dem strahlend blauen Himmel. Abgesehen von ihnen sind wir alleine auf der Alm. Wie ein Adlernest hängt sie am Bergrand, mit einem Blick über ganz Puschlaf, den See am Fuß des Berges, Italien nur wenige Kilometer Richtung Süden und die schneebedeckten Gletscher im Norden.
Ich bin der Gino. Seit 34 Jahren bin ich Betreiber, Besitzer. Und in die vielen Jahre habe ich die Alp von der Landwirtschaft auf das Tourismus integriert. Für mich ist wichtig, dass beide Sachen einfach so wie ein Binomium da sind, oder?
Auch für ihn ist der Tourismus essentiell. Von Anfang Mai bis Ende Oktober sind sein Restaurant und seine Alp geöffnet. Auf den Tisch kommen regionale Gerichte. Schlafen können Gäste in der Berghütte oder unter freiem Himmel.
Für mich ist das Geld nicht wichtig, aber was die Leute mitnehmen, was für ein Gefühl, dieser Duft, diese Berge, diese kalte, frische Luft, warme Luft, die Musik der Natur, diese Symphonie, das gibt nichts anderes, Schöneres, Einfacheres.
Zu allem gehört auch eine kleine Kirche, im 11. Jahrhundert gebaut, im 16. erweitert. Das romanische, denkmalgeschützte Gebäude aus grauem Stein mit Kirchenschiff und Kirchturm steht am Abgrund, direkt am Steilhang, der hunderte Meter in die Tiefe fällt. Bei Gino haben wir uns den Schlüssel zur Kirche besorgt und wir dürfen hinein. Gar nicht so einfach, dieses fast 1000 Jahre alte Gebäude aufzusperren. Aber Claudio schafft es doch noch. Es ist dunkel, verstaubt, viel Holz und Stein sind hier verbaut. Abgestandene Luft schlägt uns entgegen. Über schmale Wege, kleine Bretter, kommen wir in den Kirchturm. Ein abenteuerlicher Weg, weil hier und da Löcher im Boden sind und wir wissen, was uns erwartet, sollten wir hineintreten. Der Abgrund. Doch wir schaffen es bis nach oben. Verdient können wir die Kirchenglocken läuten lassen. Die Familie von Gino bewirtschaftet die Alp seit Jahren. Und sie kann es auch weiterhin machen, weil sie sich dem Tourismus noch mehr geöffnet hat. Wie das ganze Tal Puschlav versucht auch Ginos Familie, Natur und Tourismus zu verbinden. Inklusive einer Übernachtung unter alpinem Sternenhimmel.
Für mich, das ist das Mehrwert. Das ist das Maximum, was der Mensch kann haben. Natur pur. Ruhe. Man sieht nicht, man hört nicht. Man hat keinen Lichtschmuck, wirklich mitten in der Natur.
Unter anderem deswegen haben wir uns mit unseren Freunden in diesem entlegenen Schweizer Tal getroffen. Wegen der Ruhe. Denn unsere Freunde kommen frisch aus New York. Laura hat 7, Claudio 3 Jahre dort gelebt. In der Stadt, die niemals schläft. Zwischen 2 Jobs sind sie 4 Wochen in die Valposchiavo gereist, um zu entschleunigen.
Wie gefällt es dir in Valposchiavo?
Wunderschön. Es ist das erste Mal, dass ich hier bin und habe mich eigentlich sofort ins Tal verliebt. Ja.
Wie fühlst du dich jetzt hier in Valposchiavo?
Pudelwohl, entspannt, hungrig.
Stichwort.
Darauf trinken wir eine Saftschorle und essen ein typisches Gericht aus Poschiavo. Cabunet, Spinatspätzle mit Käse. Damit wir gestärkt den Abstieg angehen können. Rund 4.500 Menschen leben im Puschlav. Wieder. In den vergangenen Jahren war Graubünden als einziger Schweizer Kanton von Abwanderung bedroht. Auch die Valposchiavo wäre wohl ausgestorben, sagen die Einwohner, weil die Jugendlichen für die weiterführenden Schulen in entfernte Städte ziehen müssen und viele nie zurückkamen. Langsam, auch durch den Tourismus im Tal, hat sich dieser Trend umgekehrt, erklärt Kaspar Howald.
Wir können zum Beispiel dank des Tourismus im Sommer ein reiches Kulturprogramm anbieten, das auch von den lokalen Leuten sehr geschätzt wird. Wir können dank dem Tourismus die Wanderwege unterhalten und so weiter und so fort, was auch von den lokalen Leuten geschätzt wird.
Sie wollen das Image vom naturnahen Tourismus aufbauen, damit auch Menschen zurück ins Tal kommen, die nicht im Tourismus tätig sind.
Aber die sagen, hier haben wir eine so hohe Lebensqualität, dass wir es in Kauf nehmen, dass wir halt irgendwie 2 Stunden brauchen bis in die nächste Stadt.
Bisher scheint das Konzept aufzugehen. Seit einigen Jahren steigen die Übernachtungszahlen und es kommen wieder mehr Menschen zurück ins Tal, um hier zu leben. Viele von ihnen besuchen an unserem letzten Wochenende in Valposchiavo das Kräuterfestival, auf dem wir Maria Grazia wieder treffen.
Ciao, tutto bene?
Sì, grazie, buongiorno.
Tutto a posto?
Sì.
Sie ist mehr als zufrieden mit dem Fest. 10 Menschen stehen an und wollen ihr Mittagessen probieren. 4 Gänge, alle mit oder sogar ausschließlich aus Kräutern. Da ist sie ganz schön beschäftigt, sagt sie. aber sie ist glücklich. Denn ihre Idee ist aufgegangen. Mit regionalen Besonderheiten und fleißigen Helfern aus dem Tal haben sie ein Festival auf die Beine gestellt, zu dem sowohl Einheimische als auch Touristen gekommen sind.
Das Val Poschiavo in Graubünden. Und ich bin ganz sicher, falls ich nochmal mit der Bernina Bahn fahren sollte, dann gönne ich mir die Strecke vom Engadin runter nach Poschiavo. Hier kommt jetzt die tollste Stimme der Schweiz, nach meiner unbedeutenden Meinung jedenfalls. Hier ist Sophie Hunger mit Eishämmer immer noch no vom Album Ich liebe dich, das sie zusammen mit Faber und Dino Brandao aufgenommen hat. Alles auf Schweizerdeutsch.
Auf die Kinder im Bauch, die lebenden Toten, bring mir einen Schluch. Jetzt geht's mir besser, jetzt bin ich froh. Eis haben wir immer noch, Eis haben wir immer noch, Eis haben wir immer noch genug. Büffelgras, Wodka, auf die Alten im Heim. Zum Morgen schon ins Bett gehen und immer allein. Wir trinken auf sie, auf uns trinken sie mehr. Eis haben wir immer noch, Eis haben wir immer noch, Eis haben wir immer noch genug. Ein Champagner pro Tag. Der Schicksalsschlag auf mein Bett im Zimmer. Wir leuchten im Dunkeln, du funkelst so. Eis haben wir immer noch, Eis haben wir immer noch, Eis haben wir immer noch. Ein grosses Glas Wasser auf die Hoffnung in mich, auf den 14. Juni.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Von den Schweizer Bergen geht es jetzt nach Andalusien, was man spontan nicht direkt mit Bergen verbindet, sondern mit Sevilla, mit Tarifa und Gibraltar. Aber doch, ganz im Süden Spaniens, da gibt es Berge, Las Alpujarras oder La Alpujarra, wie manche in Spanien auch sagen. Ein amtliches Gebirge. Hinter Granada geht es los und mündet in der Sierra Nevada, wo es bis auf fast 3.500 Meter raufgeht. Also Andalusien, das Landesinnere und dann noch in die Berge, dass es dort eher ruhig zugeht, das ist kein bisschen überraschend. Der kleine Ort Lanjarón ist bekannt für sein Wasser, sowohl als Thermalbad als auch in Flaschen abgefüllt, eine bekannte Wassermarke heißt so. Tom Noga ist von dort aus in die Berge eingestiegen und hat Wasser, Ruhe und Schinken gefunden.
Wir spazieren durch Lanjarón, vorbei an einem Thermalbad, das förmlich am Hügel klebt. Ein lauschiges Plätzchen mitten in den Bergen von La Alpujarra.
La Alpujarra comienza en los picos Violeta, Mulhacén y toda la cresta de Pico.
Chelo Castillo ist Bergführerin. Mit ihr will ich La Alpujarra erkunden.
Y por la parte oeste empieza en el pueblo de Lanjarón y acaba en el último pueblo de la comarca de Almería.
La Alpujarra ist ein andalusisches Küstengebirge, sehr unwegsam und abgeschieden. Es erstreckt sich von den Flanken des Mulhacén mit 3482 Metern, der höchste Berg der Iberischen Halbinsel, bis hinunter zum Mittelmeer. Im Osten ist es durch Lanjarón begrenzt, im Westen durch die Provinz Almería. Das Thermalbad ist der Mittelpunkt des Kurortes mit einem zweistöckigen Gebäude aus Sandstein, flankiert von zwei überdachten Türmen. Diese Bauweise ist arabisch, sagt Chelo Castillo. Man nennt sie Estilo Modeja.
Los árabes llegaron en el año 711.
Die Araber haben die Iberische Halbinsel im Jahr 711 erobert, erzählt Chelo. 11 Jahre später begann die Reconquista, die Rückeroberung durch Spanier und Portugiesen. Mit dem Fall des Emirats von Granada im Jahr 1492 war sie abgeschlossen. Aber in den Tälern und Schluchten von La Alpujarra hielten sich die Araber noch weitere 80 Jahre. Auch die Bezeichnung La Alpujarra sei arabischen Ursprungs. Eine Theorie besagt, dass sie auf einen nordafrikanischen Heerführer namens Al-Busarat zurückgeht. Eine andere, dass sie sich von der lateinischen Vorsilbe Alp für Gebirge ableitet und dem arabischen Wort Usarat. Das bedeutet grüne Weide.
In Arabe, tierra de pastos verdes.
Unser Weg führt über einen Grat. Unten im Tal meandert ein Bach. An beiden Ufern Äckern und Weiden, terrassenartig im Gefälle angelegt.
La agricultura era de subsistencia. Se cultivaba lo que comías, no había supermercados, no había.
Die Bauern haben für den Eigengebrauch angebaut. Anders sei es nicht gegangen. Supermärkte habe es hier lange nicht gegeben. In dem Dorf, in dem Chelo lebt, habe nur ihr Vater ein Auto besessen. Sopartuja liegt auf einer grünen Hochebene. Knapp 300 Einwohner, verwinkelte Gassen, alle Häuser weiß getüncht. Das ist typisch für die Region. Die Pueblos Blancos, die weißen Dörfer, sind ein Markenzeichen Andalusiens. Weiter zu Fuß durch La Alpujarra. Ebene Flächen gibt es kaum. Entweder es geht bergauf oder bergab. Auf den Feldern und Weiden unverputzte Steinhäuser, sogenannte Cortijos. Wie Almen in den Alpen werden sie nur im Sommerhalbjahr bewirtschaftet, wenn das Vieh in den Bergen grast. Zwischen den Feldern und Weiden Acequias, schachbrettartig angelegte Bewässerungskanäle.
Hay un poco de controversia. También un poco con este tema. Muchos dicen que sí, los romanos ya hicieron algunas canalizaciones.
Über ihren Ursprung sei sich die Wissenschaft nicht einig. Manche sagen, schon die Römer hätten hier Kanäle angelegt. Das stimme wohl auch. Aber das Kanalsystem in der Sierra Nevada und in La Alpujarra gehe auf die Araber zurück. In den über 800 Jahren, die sie hier waren, hätten sie es entworfen, angelegt und perfektioniert.
Era pobre en cuestiones materiales. No había mucha ropa. Yo recuerdo que siendo una niña siempre estaba vestida como un niño, de heredar toda la ropa de mis hermanos y con las mangas muy cortas. Mis fotos son muy graciosas.
Wenn man nur das Materielle betrachtet, seien sie arm gewesen. Chelo erinnert sich, dass sie als kleines Mädchen immer wie ein Junge gekleidet war, weil sie Hosen, Hemden und Jacken ihrer Brüder auftragen musste. Aber sie hätte viel Zeit mit ihrer Familie verbracht. Vieles miteinander geteilt, die Natur erlebt. Und es hätte Gemüse und Fleisch im Überfluss gegeben und von hoher Qualität. So gesehen, sagt Chelo, waren wir reich. Die Bodega La Moraleja in Pampanera. Es ist voll. Einheimische, Tagestouristen und Wanderer kehren hier für eine Merienda ein, eine Brotzeit. Die Bodega ist eher ein Feinkostladen. Von den Holzbalken unter der Decke baumeln Schinkenkeulen und Hartwürste. In den Regalen stapeln sich Brot, Wein und Oliven. In einem Kühlregal verschiedene Käsesorten. Mitten im Verkaufsraum Weinfässer. Sie dienen als Tische.
Es una forma de acabar un buen paseo por la montaña.
Chelo ordert Chorizo vom iberischen Schwein. Eine Paprikawurst mit dunklem Fleisch. Außerdem Schinken aus Reveles, unserem Ziel heute, Oliven, 6 Monate alten Manchego-Käse und Brot. Eine solche Merienda sei typisch für La Alpujarra, auf einer Wanderung oder in der Arbeitspause. Keine, wie Chelo sagt, komischen Getränke. ein Wein oder ein Bier, mit oder ohne Alkohol, in einer typischen Taverne. Abends in Treveles treffen wir Jesus Espinosa. Vicelo ist der Bergführer. Mit Jesus werde ich morgen weiterwandern, hoch auf den Mulhacén. Treveles liegt in einer Schlucht auf 1480 Höhenmetern und ist das höchstgelegene Dorf Spaniens. Auch Treveles ist ein Pueblo Blanco. Nur sind die Häuser hier mehrstöckig und die Untergeschosse fensterlos. Jesus steht vor einem dieser Keller, eine Trockenkammer. Komm mit rein, sagt er. Drinnen werde er mir zeigen, wie die Leute in diesem Dorf Schinken reifen lassen. Drinnen ein vielleicht 60 Quadratmeter großer Raum. Wohin man blickt, hängen Schinkenkeulen an eisernen Haken.
Le acompaña un clima frío y seco.
Schinken braucht ein kaltes und trockenes Klima, erklärt Cello. Aber in den meisten Gegenden Europas sei es im Winter feucht. In Treveles dagegen könnte Schinken auf eine traditionelle Art reifen, ohne Konservierungsstoffe.
Sin necesidad de usar cámaras y cosas artificiales para su proceso.
El proceso tradicional empieza por un proceso de salado.
Erst werde der Schinken mit Salz gepökelt, dann getrocknet und schließlich geräuchert. Das dauert zwei Winter. Anfang des ersten Winters gehe es los. Ende des zweiten Winters sei der Schinken fertig für den Verzehr. Am nächsten Morgen brechen wir bei Sonnenaufgang zum Mulhacén auf. Zum König der Berge, wie Jesus sagt.
El Mulhacén es rey de la montaña de Sierra Nevada. Es el techo de la península.
Für Besucher sei es Pflicht, ihn zu besteigen. Hin und zurück dauert das 8 bis 10 Stunden, vielleicht 11. Ein harter Tag.
Un itinerario duro.
Der Weg führt zunächst entlang eines Gebirgsbachs, des Rio Treveles. Parallel läuft ein Kanal. Alle 100 Meter zweigen kleinere Kanäle ab. Für Jesus sind die Kanäle die Venen des Lebens in La Alpujarra. Sie durchziehen alle Berge und Täler. Dies sei eine trockene Gegend, aber mit den 3000ern der Sierra Nevada. Im Winter schneit es dort. Mit der Schneeschmelze fließt das Wasser in die Täler. Um das zu nutzen, hätten die Araber dieses Kanalsystem gebaut und eine Gegend, in der kaum Landwirtschaft möglich war, in fruchtbare Äcker und Weiden verwandelt. Der Pfad schlängelt sich zu einem Cortijo hinauf, zu einer Alm. Baufälliger Zaun, windschiefes, fensterloses Haus. Baumlose Weide, auf der ein Dutzend Ziegen grasen. Der Cortijo gehört José. Jesus hat ihn gestern in Treveles getroffen und uns für die erste Rast heute mit ihm verabredet. Aber José ist nicht da. Wohl in Treveles versagt, brummelt Jesus. Die Tür des Cortijo ist nicht abgeschlossen. Jesus schlüpft hinein und kommt eine Minute später mit zwei Bierflaschen wieder raus. Auf einer Bank essen wir Bocadillos, Brot mit Jamón de Treveles. Wir blicken auf die Berge. Sie sind gesprenkelt mit unverputzten Häusern. Überall Cortijos, manche noch bewirtschaftet, einige wenige ganzjährig. Cortijos gäbe es hier bis auf eine Höhe von 2500 Metern. An den Südhängen der Sierra Nevada ist es warm genug, auch durch die Nähe zum Mittelmeer. Woanders in Spanien oder in Nordeuropa wäre das nicht möglich. Oberhalb der Schlucht des Rio Treveles erreichen wir ein Hochplateau, aus dem der Mulhacén kahl und kegelförmig aufragt. Der Mulhacén ist nach dem vorletzten Sultan von Granada benannt, nach Mulla Abdul Hassan. Die Legende besagt, er sei aus Granada verbannt worden, weil er sich in eine Frau verliebt hatte, die zum Christentum konvertiert war. Sein letzter Wunsch soll gewesen sein, auf dem höchsten Punkt der Sierra Nevada begraben zu werden, damit niemand seine letzte Ruhe stören könne. Da oben soll er liegen. Jesus grinst. Aber ob das stimmt? Noch 1000 Höhenmeter. Der Aufstieg erscheint leicht. Kein Grat ist im Weg, keine Felswand, über die wir klettern müssen. Aber der Wind pfeift und die Sonne brennt senkrecht vom Himmel. Wir steigen in Serpentinen auf. Unter unseren Füßen löst sich Gestein. Wir müssen aufpassen, nicht abzurutschen. Oben werden wir mit einem grandiosen Panoramablick belohnt. Auf den Pico del Veleta, der zum Greifen nah scheint. Auf Granada. Im Süden auf die Küstenstädte Almeria und Malaga. Und auf das Atlasgebirge in Algerien. Ein Gefühl totaler Freiheit. Wo sonst in Europa kann man so weit blicken? Wir setzen uns auf eine Bank unterhalb des Gipfelkreuzes und genießen die Stille. Ein Schluck Wasser, der letzte Bocadillo. Und jetzt?
Pues regresaremos al pueblo y vamos a visitar una fábrica de jamones para probar el jamón, degustarlo.
Zurück nach Trevelles. Jesus hat einen Tisch bei einem Schlachter reserviert für eine Wein- und Schinkenprobe. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen.
Und ich wäre da auch dabei bei der Wein- und Schinkenprobe. Hier kommt spanische Musik mit eindeutigem andalusischen Flamenco-Einfluss. Rosalía mit Dimi Nombre, sag meinen Namen. Aber im genau richtigen Augenblick bitte. Radioreisen auf Bayern 2 sind heute an ziemlich abgelegenen Orten unterwegs, weit weg von Städten, von Lärm, von Zeitdruck und Parkplatzsuche. Die meisten dieser Gegenden kämpfen damit, dass die Leute weggehen, weil es anderswo einfacher zu leben ist, weil es Jobs gibt und Schulen und Zukunftsaussichten. Wir besuchen jetzt Orte, die das alles längst hinter sich haben, die wirklich ausgestorben sind und deswegen auch so heißen Geisterstädte. In den USA gibt es einige dieser Ghost Towns. Sie sind einst schnell entstanden während des Goldrausches und genauso schnell wieder verlassen worden, als der Rausch vorbei war. Heute werden sie gerne als Touristenattraktion halbwegs aufrechterhalten. Denn das hat schon was, mitten in der Prärie in eine Zeitkapsel einzutauchen. Die Holzhäuser stehen oft noch genauso da wie vor mehr als 100 Jahren. Es gibt alte Saloons und Schulen, Stolleneingänge und Maschinen und man bildet sich ständig ein, da noch fernes Pferdegetrappel zu hören und da hinten spielende Kinder. Tagsüber gibt es also durchaus Besucher in den Ghost Towns, aber nachts eher nicht. Helmut Stapel und Nicole Schulze-Eisen wollten genauer wissen, ob es nicht vielleicht doch noch ein paar letzte Bewohner gibt, wenn es Nacht wird in der Geisterstadt.
Open Range, offenes Land. Dieses Verkehrsschild begleitet uns nun schon seit mehr als 100 Kilometern auf dem Highway 95 in Richtung Norden und könnte eindeutiger nicht sein. Es gibt keine Zäune in der Wüste von Nevada und so stehen immer wieder Kühe unvermittelt auf der Straße oder trotten gemütlich auf dem Asphalt dahin. Unser Ziel ist die Geisterstadt Rhyolite, gegründet 1904, vom letzten Einwohner verlassen 1919.
Nach gut 2 Stunden biegen wir auf einen Schotterweg ab und legen die letzten Meilen mit einer weithin sichtbaren Staubfahne durch die Wüste zurück. Rhyolite ist eine Geisterstadt, wie sie im Buche steht. Verfallene Gebäude mit dunklen Fensterhöhlen, kleine Windhosen tanzen zwischen den Kakteen über den Boden. Ein verrosteter alter Laster steht abseits in der Wüste. Nur übernachten dürfen wir hier leider nicht, weil Rhyolite unter Denkmalschutz steht, sagt Besucherführer Karl Olsen. Dafür erzählt er uns, warum Rhyolite und die meisten anderen Geisterstädte überhaupt gegründet wurden.
Die meisten sind durch den Goldrausch entstanden. Aber das Gold kam und ging sehr schnell, vor allem durch 2 Dinge. Es gab das große Erdbeben in San Francisco 1906 und das erschütterte auch den Finanzmarkt. Außerdem sank der Goldpreis und die Leute fanden immer weniger.
So verließen die Bewohner eine Goldgräbersiedlung nach der anderen, die Geburtsstunde der Geisterstädte. Durch die trockene Wüstenluft sind auch nach 100 Jahren selbst Holzhütten noch erhalten. In Rhyolite gibt es sogar einige Steinruinen, wie den alten Bahnhof. Und das vielleicht skurrilste Gebäude hier, das Flaschenhaus.
Was ihr hier seht, ist ein Flaschenhaus. Sie haben alle Whisky, Wein, Champagner und Medizinflaschen genommen und sie wie Ziegel aufeinander gemauert. Fast alle Minenstädte im Westen hatten so ein Haus, aber das hier ist sehr gut erhalten. Es besteht aus rund 64.000 Flaschen.
Das wohl ungewöhnlichste Haus, das wir jemals gesehen haben. Die Außenmauern schimmern wegen der Flaschenböden in verwaschenem Grün, Grau und Weiß. Dieses Lichtspiel findet sich auch in den Innenräumen wieder. Die Flaschen lassen das Tageslicht durch. Das ist das perfekte Recycling, denn es gab in den Goldgräberstädten weit ab in der Wildnis oft mehr Alkohol als Wasser zu trinken. Das wenige Wasser, das vorhanden war, wurde zum Auswaschen des Goldes gebraucht. Kein Wunder also, dass Rhyolite unglaubliche 53 Saloons für rund 10.000 Einwohner hatte. Dass die verlassenen Städte heute noch in den Wüsten Nevadas stehen, freut nicht nur Historiker und Besucher, sagt Karl Olsen.
Es gibt eine Gruppe von Geisterjägern, die nachts nach Rhyolite kommen. Die haben mir erzählt, dass sie ein neues Gerät haben. Sieht aus wie eine Radarpistole. Sie behaupten, wenn sie die Pistole auf einen Geist richten und auslösen, dann nimmt er menschliche Form an. Ich sage dann immer, wenn ihr einen findet, ruft mich sofort.
Bisher sind die Geisterjäger in Rhyolite nicht erfolgreich gewesen. Aber vielleicht ist die alte Siedlung in der Wüste ja auch nur zu klein, um einem Geist ein richtiges Zuhause zu bieten. Tatsächlich gibt es in Nevada eine Art Top 10 der größten und schönsten Geisterstädte.
I think the best known ghost town is Virginia City.
Am bekanntesten ist Virginia City. In Tonopah ist es gut, hier und in Goldfield auch. Gold Point ist eine tolle Geisterstadt, aber Virginia City ist die Krönung.
Virginia City ist der Gem.
Doch Virginia City ist 500 Kilometer weg. Das ist uns für heute zu weit. Deshalb rät uns Karl Olsen, sollen wir nach Gold Point fahren. Eine richtige Geisterstadt, wo angeblich nie jemand ist. Nur 120 Kilometer quer durch die Wüste und übernachten könnten wir dort in unserem Kombi auch. Es ist 16 Uhr durch, ein Wettlauf gegen den Sonnenuntergang. Denn wer will schon im Dunkeln in einer Geisterstadt mitten im Nichts ankommen? Die verlassenen Holzhütten versinken gerade in der Abenddämmerung, als wir in Gold Point eintreffen. Die Sonne verschwindet hinter den umstehenden Bergen. Wir lassen unseren Wagen langsam die Sandpiste runterrollen. Im Scheinwerferlicht erscheint ein Galgenpodest mit Seil und Schlinge. Links davon steht der Saloon. Die Fenster sind hell erleuchtet, leise Klaviermusik läuft. Was tun? Auf unser Klopfen reagiert niemand. Mit leicht mulmigem Gefühl fahren wir auf eine Anhöhe und wollen gerade die Liegefläche hinten im Kombi fertig machen. Da kommen plötzlich Scheinwerfer den Weg hoch. Ein offener Militärjeep hält mit laufendem Motor vor uns. Wir stehen geblendet im Lichtkegel. Eine raue Stimme herrscht uns an. You cannot stay here! Ihr könnt hier nicht bleiben. Völlig verdutzt sagen wir das Erste, was uns einfällt. Grüße von Carl Olsen aus Rhyolite. Ein Moment lang Schweigen. Dann der Rückwärtsgang. See you tomorrow! Wir sehen uns morgen. Am nächsten Morgen erfahren wir, wem wir da am Abend vorher begegnet sind. Er heißt Walt und wartet trotz Grippe mit rotem Schal und Cowboyhut im Saloon auf uns. Walt lebt bereits seit gut 20 Jahren in der Geisterstadt Gold Point, ein Großteil davon als Rentner.
Be more in touch with yourself and the real nature.
Man ist hier mehr bei sich und in der Natur. Städte sind mir zu hektisch und voller Leute. Hier ist das Leben noch einfacher.
Walt betreibt den Originalsaloon aus dem Jahr 1905. Steckbriefe hängen an der Wand. Goldgräbererinnerungen, wo man hinsieht. Der Saloon ist quasi sein Hobby und hält gleich mehrere Überraschungen bereit. 270 verschiedene Sorten Whisky aus der ganzen Welt und ein mechanisches Klavier von 1915. Wenn das Klavier wieder schweigt, ist es vor allem die Ruhe, die Walt an Gold Point schätzt.
Silence can be golden, as they say. And it is.
Stille kann Gold sein, sagt man. Und das ist so. Wir haben hier eine tolle Tierwelt mit Falken, Fasanen oder auch Roadrunnern. Es gibt hier draußen eine Menge verschiedene Tiere zu sehen.
Plötzlich springt ein gut gelaunter Hund durch die Seitentür in den Saloon. Senffarben, ein Mischling, er hört auf den Namen Rocky. Sein Besitzer heißt Matt. Matt ist 35, kommt eigentlich aus Florida und sucht hier in der Geisterstadt tatsächlich noch nach Gold.
Als ich zum ersten Mal herkam, konnte ich auch nicht glauben, dass hier jemand lebt. Wenn man hier bleibt, muss man seine Lebensgewohnheiten ändern. Es ist eine große Veränderung im Gegensatz zum Stadtleben.
Mehr als 200 Holzhäuser gab es in Gold Point zu den Glanzzeiten des Goldrausches. Heute stehen noch gut 50 davon. Die letzte Mine ist seit über 70 Jahren zu. Als Matt sich entschloss, hier nach Gold zu graben, waren die Reaktionen bei Familie und Freunden höchst unterschiedlich.
Some of them think I'm crazy and the other half wish they were out here too.
Einige denken, ich bin verrückt und die andere Hälfte wäre gern mit mir hier. Es ist schwer, in Amerika aus dem normalen Leben auszusteigen. Viele Leute haben Verpflichtungen wie Familie oder Kredite. Ich hatte das zum Glück nicht. Mein Vater war gerade hier und meine Mutter macht hier öfter Urlaub. Die haben dann wirklich Spaß.
Matt lädt uns zu seiner Goldmine ein. Genauer gesagt, zu dem Ort, wo er das Gold mit einem Mahlwerk aus Felsbrocken herauslöst und wäscht. Wo er das Gold findet, ist ein Geheimnis.
Ich bringe mein Gold aus den Bergen gut 4 Meilen entfernt hierher, wo ich Strom und Wasser habe. Ich erhalte aus dem Mahlwerk ein feines Sandkonzentrat. Dann wasche ich es mit der Handpfanne weiter aus und schmelze das Gold zu kleinen Barren oder Stücken. Das kommt ganz auf die Menge an.
Anlassen kann er die mannshohe weiße Trommel und die Zentrifuge zurzeit nicht. Der Goldsucher hat ein Problem. Und das heißt offensichtlich Klimawandel. Ihm ist das Wasser ausgegangen.
Wir haben hier aktuell ein Problem mit dem Wasser. Es kommt sonst aus einem Sammelbecken, aber das ist leer. Wir hatten in diesem Jahr keine Schneeschmelze und auch keinen Regen. Der Wasserfluss ist zu einem Rinnsal geworden und damit kann man kein Gold suchen.
Deshalb bohrt er gerade gemeinsam mit einem Freund einen Brunnen und hat auch schon ein unterirdisches Wasserreservoir entdeckt. Sobald das Wasser fließt, kann Matt wieder Gold waschen. Leben kann er gut davon, auch wenn das meiste Gold nur feiner Staub ist, den er mühsam auswäscht. Allerdings, als er in Gold Point mit der Goldsucherei anfing, hat er auf Anhieb den größten Goldnugget seit langem gefunden, der Wert $500.
Well, I kept it quiet for a little while.
Ich habe es erstmal keinem erzählt, aber das Gold dann an Walt verkauft. So bleibt das Gold weiter in der Stadt. Ich kann es mir jederzeit ansehen und weiterträumen.
Sein Traum, der große Goldfund in der alten Geisterstadt. Bis dahin genießt Matt die Freiheit, die er hier draußen in der Wüste von Nevada hat.
Ich mag das hier. Wenn ich morgens um 10 Uhr einen Drink nehmen will, dann tue ich das. Ich kann rausgehen und mein Gewehr oder Feuerwerk abfeuern. Mein Hund läuft frei herum. Ich habe keine Termine oder Stau. Das ist wirklich schön.
Dazu gehört auch, von den alten Goldgräberzeiten zu träumen, die manchmal in Gold Point fast wieder Wirklichkeit werden.
Die alte Atmosphäre kommt manchmal tatsächlich auf, wenn Walt und ich mit anderen Goldgräbern zusammensitzen. Wir hören alte Musik, erzählen Goldgeschichten, nehmen ein paar Drinks, dann sind die alten Zeiten wieder da. Ich würde liebend gerne so leben wie damals die alten Goldgräber hier.
Ghost Towns in den USA, die gibt es noch und zwar ausschließlich dort, wo es heiß und trocken ist. Wassermangel ist ein Problem und so mancher Goldschürfer mag sehnsüchtig davon geträumt haben, einfach im kühlen Wasser zu treiben, im kalten, klaren Wasser. Und falls sich der Durst meldet, einfach den Mund aufmachen und trinken. Klares Wasser innen und außen. Das ist ganz eindeutig gut, das ist die perfekte Entspannung. Was uns zu einer Podcast-Empfehlung bringt. Hier kommt gleich eine Stimme, die man unweigerlich mit den USA verbindet, mit Action-Kino, mit Marvel-Filmen, mit Samuel L. Jackson und die uns jetzt Entspannendes mit Wassertropfen erzählt.
Stell dir vor, dass du ein Tropfen bist. Ein einzelner, kleiner, perfekter Wassertropfen. Klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt. Aber du bestehst immerhin zu 70% aus Wasser. Du kriegst das schon hin. Du bleibst ein einzelner Tropfen, aber du bist auch das Wasser. Atme tief ein und nimm die frische Kühle des Wassers auf. Atme aus und gib alles, was dich stresst, an das Wasser ab. Atme ein, frische Kühle. Atme aus, Stress ins Wasser. Mach das noch ein paar Mal. Du bist wieder ganz du selbst. Richte dich gerade auf. Nicht so wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Genauso. Gemeinsam schauen wir auf den Sauerbrunnen. Eigentlich eine Quelle im Felsen. Aber mit der Zeit wurde ein Brunnen darum gebaut. Schöne, schwere Steine im Halbrund und ein Hahn, aus dem stetig das Wasser strömt. Der Brunnen selbst steht mitten im Wald, weit weg von Krach und Lärm und Hektik der Welt. Ruhig und ganz für sich sprudelt die Quelle hier vor sich hin. Und du merkst schnell, dass an dem Wasser etwas Besonderes ist. Vom Brunnen aus läuft das Wasser in einen kleinen Bach. Und alles ist rot. Aber nicht, weil dir jemand übel eine auf die Nase gegeben hat. Nein, es ist ein total unblutiges Rostrot. Überall, wo das Wasser hinkommt. Am Hahn, auf den Steinen, im Bett des Baches. Denn der Sauerbrunnen ist etwas Besonderes. Das Wasser hat nicht nur natürliche Kohlensäure. Es enthält auch unglaublich viel Eisen. Weil es so tief aus der Erde genau hier an die Oberfläche sprudelt. Ein seltenes Naturschauspiel. Wenn du magst, dann können wir noch einen Moment bleiben. Uns hier auf eine der Bänke setzen und den Moment genießen.
Samuel L. Jackson hat uns da gerade beim Entspannen geholfen. Also nicht der Actionheld persönlich, sondern seine Synchronstimme, der Schauspieler Engelbert von Nordhausen. Er begleitet uns in der neuen Staffel des Podcasts Knallhart entspannt, wo Actionhelden mal richtig runterkommen. Mit der Idee, wenn diese harten Kerle das können, dann schaffen wir das auch. Die erste Staffel mit der Stimme von Bruce Willis war jedenfalls sehr erfolgreich und für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Also, wenn es im Alltag manchmal so gehetzt und gestresst und laut zugehen sollte wie im Actionfilm, dann ist Knallhart entspannt genau das Richtige. Zu finden in der ARD-Audiothek und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Jetzt aber nochmal zurück zu den Geisterstädten, wo man sich Samuel L. Jackson jederzeit in einem Tarantino-Western vorstellen kann. Sundown over Ghost Town hat Eileen Jewell ihr Album getauft, auf dem dieser Song drauf ist, Rio Grande. Es geht um einen Ort, der so hell und schön ist und doch finster. So finster wie eine Geisterstadt in der Nacht. This place plays tricks on me. Wir kehren jetzt wieder zurück unter die Leute, vielleicht in eine große Stadt, vielleicht in eine kleine. Egal wohin, es gilt ab und zu mal ein bisschen Ruhe von allem. Das tut auf jeden Fall gut. Und wem's zu still ist, unsere erste Geschichte mit Maria Grazia und ihren Schweizer Kräutern, die zeigt, wie schön es ist, wenn man was auf die Beine stellen kann. Die anderen kommen dann schon dazu. Neben dem knallhart entspannt Podcast empfehle ich natürlich noch unseren eigenen. Gar nicht knallhart, sondern geschmeidig und fließend und dabei immer auf der Suche nach neuen, interessanten Entdeckungen. Unseren Radioreisen-Podcast, den gibt's natürlich auch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und vielleicht können wir damit ja auch ein bisschen helfen beim Entspannen in anspruchsvollen Zeiten. Bei mir funktioniert das jedenfalls. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.